Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Gesetz sind Liebe. So war es immer, so wird es immer sein. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt, immer und ewiglich. Als die Erde aus der Hand des Schöpfers hervorging, war sie überaus schön. Ihre Oberfläche war reich an Abwechslung. Da gab es Berge, Hügel und Ebenen mit stattlichen Flüssen und lieblichen Seen. Aber die Gebirge erhoben sich nicht jäh und schroff und waren ohne Schrecken erregende steile Felswände und Abgründe wie heute. Die scharfen, zackigen Grate der felsigen Erdoberfläche verbarg der fruchtbare Boden, der überall üppigen Pflanzenwuchs hervorbrachte. Es gab keine widerlichen Sümpfe und unfruchtbare Wüsten. Anmutige Sträucher und liebliche Blumen grüßten das Auge, wohin es blickte. Majestätische Bäume, die ihre heutigen Artgenossen weit übertrafen, krönten die Gipfel der Anhöhen. Die Luft war rein und gesund. Das gesamte Landschaftsbild übertraf an Schönheit die wundervollsten Anlagen stolzer Paläste.
Die Frucht war einfach ein Symbol. Die Frucht war eine Prüfung. Sie war eine Prüfung der Intentionen, eine Prüfung des Charakters und eine Prüfung des Glaubens. Wem glaube ich?
Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Die Schönheit der Erde ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Wir nehmen sie wahr an der großartigen Bergwelt, den hochaufragenden Bäumen, wie an den sich öffnenden Knospen und herrlichen Blumen. Alle reden zu uns von Gott.
Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
Die Schöpfung war nun vollständig. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Eden erblühte auf Erden. Adam und Eva hatten freien Zugang zum Baum des Lebens. Kein Makel von Sünde und kein Todesschatten trübte die Reinheit der Schöpfung, als Gott die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne. Der große ewige Gott hatte den Grund der Erde gelegt. Er kleidete die Welt in das Gewand der Schönheit und füllte sie mit nützlichen Dingen für den Menschen. Er hatte alle Wunder des Landes und des Meeres geschaffen. In 6 Tagen vollendete er das große Schöpfungswerk.
Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag.
Es gibt Menschen, die sagen, dass Zeit relativ ist. Wenn ich mir das wissenschaftliche Denken zum Ursprung des Universums und des Urknalls ansehe, behaupten sie, dass das Universum sich anfangs auf die Größe des Ureies zusammengezogen hatte, das, wie die Astrophysiker und Quantenphysiker sagen, buchstäblich auch nichts bestand. Das Nichts explodierte also und erschuf alles. So die Theorie des Urknalls. Nun sagt die Bibel, dass Gott aus dem Nichts schuf. Er sprach und es stand fest. Auf dieser Ebene besteht kein Unterschied zwischen der Wissenschaft und der Schrift. Beide fangen mit Nichts an und enden bei allem. Der einzige Unterschied besteht darin, wie es aufgefasst wird, ob über Millionen und Abermillionen von Jahren hinweg oder in einem Augenblick. Wenn ich mir den Sachverhalt der unreduzierbaren Komplexität auf diesem Planeten betrachte, wo es bestimmte biologische Abläufe, bestimmte Strukturen oder anatomische Merkmale gibt, die nicht schrittweise verbessert werden können, sondern in ihrer Gänze vorhanden sein müssen, um funktionieren zu können, dann mussten sie augenblicklich entstanden sein. Wenn das für so viele Aspekte in der Welt der Biologie gilt, warum dann nicht auch für das ganze Geschöpf? Angesichts der Problematik, der unreduzierbaren Komplexität, habe ich kein Problem damit, daraus zu schließen, dass Gott sprach und es entstand. And it stood fast.
Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Mit Befriedigung schaute Gott auf das Werk seiner Hände. Alles war vollkommen, seines göttlichen Urhebers würdig. Und er ruhte nicht aus Ermüdung, sondern weil er Wohlgefallen hatte an den Früchten seiner Weisheit und Güte und an der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Nachdem Gott am siebten Tag geruht hatte, heiligte er ihn und sonderte ihn aus als Ruhetag für den Menschen, damit der dem Beispiel des Schöpfers folgte. Beim Betrachten vom Himmel und Erde sollte er über Gottes großes Schöpfungswerk nachsinnen. Und wenn er die Zeugen der Weisheit und Güte Gottes sah, würde sein Herz von Liebe und Verehrung für seinen Schöpfer erfüllt werden. Im Garten Eden setzte Gott ein Denkmal seiner Schöpfung, als er seinen Segen auf den siebenten Tag legte. Der Sabbat wurde Adam als dem Vater und Vertreter der ganzen menschlichen Familie anvertraut. Seine Beobachtung sollte eine dankbare Anerkennung aller Erdenbewohner sein, dass Gott ihr Schöpfer und rechtmäßiger Herrscher ist, sie aber das Werk seiner Hände und die Untertanen seiner Herrschaft sind. Die Einsetzung des Ruhetags wurde somit ganz und gar ein Erinnerungszeichen für die gesamte Menschheit. Sie hatte nichts Schattenhaftes an sich und blieb auch nicht nur auf ein Volk beschränkt. Gott sah, dass auch im Paradies ein Ruhetag für den Menschen notwendig war. Dieser brauchte einen von sieben Tagen, um an ihm die eigenen Belange und Beschäftigungen beiseite zu tun und ungehindert Gottes Werke zu betrachten sowie über dessen Macht und Güte nachdenken zu können. Er brauchte einen Sabbat, der ihn lebendiger an Gott erinnerte und der seine Dankbarkeit weckte, weil alles, worüber er sich freute und was er besaß, aus der Segenshand des Schöpfers kam. Gott wünscht, dass sich die Gedanken der Menschen am Sabbat auf seine wunderbaren Werke richten.
Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte.
Die Bibel sagt, dass Gott am siebten Tag ruhte. Der siebte Tag kommt nach dem sechsten, an dem Gott die Schöpfung aller Dinge vollendet hatte. Es ist der Tag, der sich direkt an den Tag anschließt, an dem die Erschaffung aller Lebewesen ihren Höhepunkt in der Erschaffung der moralischen, von ihm geschaffenen Kreatur fand, nämlich den Menschen. Die Bibel sagt, er ruhte am siebten Tag und er segnete den siebten Tag und er heiligte den siebten Tag. Was bedeutet dieses Wort heiligen? Es bedeutet, von der Gegenwart Gottes erfüllt zu sein. Wenn wir also am Sabbattag teilhaben, bedeutet das, an der Gegenwart Gottes teilzuhaben. Das ist eine persönliche Kommunikation. Was ist mit dem Wort Ruhen? Was beinhaltet es? Dieses Wort Ruhen umfasst auch den Gedanken des Atmens. Manchmal wird es sogar in diesem Kontext im Alten Testament verwendet. Atmen, einen Atemzug der Dankbarkeit zu nehmen und zu sagen, wunderbar, wunderschön, herrlich, also in seiner Vollendung ruhen. Wie wenn man nach einer sehr ermüdenden Erfahrung nach Hause kommt und einfach nur Ruhe findet. Oder auch den zu sehen, den man schon so lange vermisste. Den Menschen, den man liebt, umarmen und Ruhe in seiner Gegenwart finden. Darum geht es beim Sabbat. Beim Sabbat geht es nicht um Werke. Beim Sabbat geht es nicht um Legalismus. Beim Sabbat geht es um Ruhe. Beim Sabbat geht es um Gemeinschaft. Beim Sabbat geht es um Beziehung. Beim Sabbat geht es um Wertschätzung. All das beinhaltet der Sabbat. Wenn wir zum fünften Buch Mose gehen, wird uns gesagt, dass wir den Sabbat halten müssen, weil er uns aus Ägypten herausführte. Das heißt also, dass er uns aus der Sklaverei befreite. Aus was für einer Sklaverei? Die fesselnde Sklaverei der Sünde. Sünde ist eine Fessel, die uns unten hält. Eine Fessel, die uns in den Verfall hinunterzieht, anstatt uns zu veredeln. Und als Christus kam, um die Gefangenen frei zu machen, war es seine Gewohnheit, den Sabbat zu halten. Er tadelte den Formalismus des Sabbats, weil es beim Sabbat um Beziehung geht. Er ging mit seinen Jüngern und brach das Brot an diesem Tag. Er kümmerte sich um die Kranken. Er heilte die Kranken. Er befreite von Dämonen Gequälte an diesen Tagen. Es geht dabei um Beziehung. Sie saßen bei klarem Verstand zu seinen Füßen, sagt die Bibel, und sie waren willig, lieber zu dienen, anstatt zu empfangen. Das ist das Ehrwürdige am Sabbattag. Der Sabbattag ist ein Tag, der die Erlösung betont, die durch Glauben und aus Gnade geschieht. Wenn ich den ersten Tag der Woche halte, halte ich Vorschriften der Menschen. Dieser Tag wurde durch das allerselbe System eingeführt. Das sagt, dass man durch dieses System gerettet werden muss. Durch das sakramentale System, das durch eine Institution bereitgestellt wird. Der Sabbat sagt, dass man direkten Zugang zu Gott hat. Der Sabbat sagt, dass man direkt zu Gott spricht. Man wird am Sabbattag von seiner Natur und den Konsequenzen dieser Natur geheilt. Ich brauche keinen ritualisierten, institutionalisierten Prozess, um gerettet zu werden. Wenn ich den Sabbat halte, anerkenne ich meine Beziehung, meine direkte und persönliche Beziehung zu Gott. Aber Gott hat ein Volk. Gott hat eine Familie. Und wenn ich ihn annehme, nehme ich seinen Leib an. Das heißt, dass ich die annehme, die genauso akzeptiert haben, dass es die Beziehung ist, die zählt. Was ist eine Beziehung ohne Liebe? Deshalb ist der Sabbat auch die Verkörperung der Liebe.
In diesem Garten wuchsen mannigfaltige Bäume, mit köstlichen Früchten behangen. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens, der alle anderen Bäume an Pracht übertraf. Seine Früchte schimmerten wie mit Gold und Silber überzogen und hatten die Kraft, ewiges Leben zu spenden. Gleich am Anfang des menschlichen Daseins legte Gott der Selbstsucht, jener unheilvollen Leidenschaft, die Satan zu Fall brachte, ein Hindernis in den Weg. Der Baum der Erkenntnis, der nicht weit vom Lebensbaum mitten im Garten stand, sollte für unsere ersten Eltern ein Prüfstein ihres Gehorsams, ihres Glaubens und ihrer Liebe sein. Während sie von allen anderen Bäumen ungehindert essen durften, war es ihnen bei Todesstrafe verboten, von diesem auch nur zu kosten. Sie sollten auch der Verführung durch Satan ausgesetzt sein. Wenn sie aber der Versuchung widerständen, würden sie schließlich seiner Macht entzogen werden und sich auf ewig der Gnade Gottes erfreuen dürfen.
Thank you.
Wessen Normen und Maßstäben verschreibe ich mich? Bin ich hier, um zu dienen? Oder bin ich hier, um zu empfangen? Um das Beste von allem zu erhalten? Um aus dem Leben herauszuholen, was es nur bieten kann? Werfen wir doch einen Blick in die Menschheitsgeschichte. Wer waren die glücklichsten Menschen auf diesem Planeten? Diejenigen, die immer nur empfingen, bis sie ihrem Leben mit einer Überdosis Drogen, Alkohol und Leid ein Ende setzten. Oder diejenigen, die geben. Wir können hier zwei Entscheidungen treffen. Wir können entweder wählen, Geber zu sein, oder wir wählen, ein Empfänger zu sein. Wie ich schon vorher erklärte, wenn man sich dafür entscheidet, zu geben und jeder andere sich entscheidet, zu geben, dann übertrifft das Verhältnis von Empfangen zu geben unsere kühnsten Träume bei weitem. Ein Planet, der auf dem Geben basiert, ist wirklich die beste Lösung. Als Eva sich entschied, diesen erhobenen Zustand zu empfangen, durch den sie vermeintlich noch höher stehen würde als jetzt, wählte sie die Selbstsucht. Und Selbstsucht ist die Ursache alles Leids und Elends, die dieser Planet mit sich bringt. Darum sagt die Bibel, wenn man ein Gebot bricht, bricht man sie alle. Denn der Kern aller Gebote ist das Problem der Selbstsucht. Der Charakter desjenigen, der aus dem himmlischen Bereich entfernt wurde, trieft vor Selbstsucht. Sein wichtigstes Wort besteht aus drei Buchstaben. Ich. Mit welchem Prinzip möchtest du dich in deinem Leben vermählen? Das war die Frage am Baum.
Gott stellte den Menschen unter das Gesetz. Das war die unerlässliche Bedingung seines Daseins. Er war Untertan der Herrschaft Gottes und kein Reich kann ohne Gesetz bestehen. Gott konnte den Menschen so erschaffen, dass er unfähig gewesen wäre, sein Gesetz zu übertreten. Er hätte Adams Hand von der verbotenen Frucht zurückhalten können. Aber dann wäre der Mensch kein freies, sittliches, handelndes Wesen, sondern nur ein Automat. Ohne die Freiheit der Wahl wäre sein Gehorsam erzwungen und eine Charakterentwicklung unmöglich gewesen. Das aber würde Gottes Art, mit den Bewohnern der Welt umzugehen, widersprochen haben. Es wäre des Menschen als eines begabten Wesens unwürdig gewesen und hätte Satans Vorwurf unterstützt, Gott führe eine Willkürherrschaft.
Die Wissenschaft spricht von einem Superkontinent namens Pangaea, bei dem alle Kontinente, so wie wir sie heute haben, zusammen waren. Dann brachen sie laut der Wissenschaft vor 150 Milliarden Jahren auseinander und trennten sich in die verschiedenen Kontinente auf, die wir heute kennen. Das Problem damit ist, dass Erosionsmerkmale ziemlich schnell auftreten. Wenn wir die geringste Erosionsrate nehmen, die wir auf diesem Planeten finden, und zurückrechnen, wie lange es dauern würde, bis die Kontinente auf Höhe des Meeresspiegels erodieren, kommen wir zu dem Schluss, dass die Kontinente alle 10,2 Millionen Jahre ausradiert sein sollten. Und so kommen Wissenschaftler mit verschiedenen Ideen an, warum sie immer noch da sind. Wie Gebiete, die emporgehoben wurden. Doch dann tut sich wieder ein Problem auf. Wenn man diesen Schub nach oben hat, warum sind dann die jüngsten Schichten noch da? Sie sollten schon längst weg sein. Bei diesen Theorien gibt es also vielfältige Probleme. Ein weiteres Problem ist folgendes. Warum passen die Kontinente nach all diesen Millionen Jahren noch zusammen? Oder war es vielleicht ein schnelles Auseinanderbrechen dieses Superkontinents? Das erklärt, warum es immer noch zusammenpasst. Die Frage lautet also nicht, ob es einen Superkontinent gab. Die Frage ist vielmehr, wie lange ist es her, dass es einen Superkontinent gab? Die Bibel spricht von einem katastrophalen Ereignis, das diesen Planeten traf. Ein weltweites Auseinanderbrechen der Struktur, der Fundamente des Planeten, wobei jeder Berg erniedrigt und jeder Hügel emporgehoben wurde und die Gewässer die Erde bedeckten. Es muss eine ungeheure Katastrophe gegeben haben, die diese Erde aufbrach und die Kontinente voneinander in das trennte, was wir heute vorfinden. Als die Wasser zurückgingen, tauchten hier und da Landbrücken auf. Die Strukturen hatten sich verändert und waren zu dem umgeformt, was wir heute haben. Warum machte Gott das? Warum trennte er die Kontinente? Nun, laut der Schrift dauerte es nur ungefähr 1.500 Jahre, bis die ganze Menschheit der vorsintflutlichen Welt Gott den Rücken gekehrt hatte. Und in der Welt nach der Sintflut brauchte die Menschheit auch nicht lange, sich für eine Rebellion gegen das göttliche Gebot zu entscheiden. Man hat die Geschichte vom Turmbau zu Babel und Gott trennte die Völker. Die Trennung der Kontinente war schon vorbereitet und so war die Menschheit schließlich über die ganze Welt verteilt. In verschiedene Nationen, verschiedene Gruppierungen und verschiedene Ethnien. Und durch die Trennung und die dadurch entstandene ständige Spannung entwickelte sich eine Abhängigkeit von Gott. Also war Religion ein fester Bestandteil der Menschheit. Sie brauchten Gott, um ihnen bei den Herausforderungen im Leben zu helfen. Sie brauchten ihn für die Ernte. Sie brauchten ihn wegen ihrer Feinde. Und bei dieser Suche nach Gott gab es die Möglichkeit, den wahren Gott zu finden, den Gott der Liebe. Deshalb ließ Gott diese Trennung, wie wir sie heute haben, zu.
Gott erschuf den Menschen aufrichtig. Er verlieh ihm edle Charakterzüge ohne Neigung zum Bösen. Er rüstete ihn mit hohen Geisteskräften aus und bot ihm allen erdenklichen Ansporn zur Treue. Uneingeschränkter, lebenslanger Gehorsam war die Bedingung für ewige Glückseligkeit.
Anscheinend gibt es immer diese Tendenz, Gott zu verneinen. Schon ein Blick in die Antike zeigt, als sie Gott zurückwiesen und ihre Moralität einen Verfall erlebte, verschwand die Nation und wurde durch eine andere ersetzt. So hatte man aufeinanderfolgende Zivilisationen auf diesem Planeten. Das Paradebeispiel dafür ist immer der Fall des Römischen Reiches. Wohlstand und Macht hatten Bequemlichkeit und einen Verfall der Moral mit sich gebracht. Schließlich endete es mit Gelagen und Schwelgerei. Das führte nicht nur zu einem Rückgang der moralischen Größe der Nation, sondern schließlich zu einem Niedergang von Normen und Standards und am Ende auch ihrer Macht. Denn eine derartige Situation ist keine verbindende Situation, sondern eine, die trennt, wo sich Lager bilden, die sich streiten, zanken und über Probleme kämpfen. Das führt zu einem Niedergang einer Zivilisation. Wir sehen in unserer heutigen Zeit genau dasselbe. Wir hatten Zeiten großen Wohlstands, als es Normen und Maßstäbe gab, nach denen sich die Menschen richteten. Aber während wir diese Normen und Maßstäbe opfern, finden wir immer mehr Gruppierungen vor. Sie werden bitter in ihrem Hass aufeinander. Und eine gespaltene Nation ist eine Nation, die fallen wird. Ein gespaltener Planet ist ein Planet, der fallen wird. Inmitten all dieses Chaos schreit der Mensch förmlich immer noch nach einer Lösung. Es gibt auch eine Lösung, und jeder kennt diese Lösung. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, werden wir ihn finden. Er hat ja auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Es gibt einen Erlöser. Es gibt Balsam in Gilead. Wir können in diese Richtung gehen. Doch leider scheint es so zu sein, dass der Großteil der Menschheit den ausgestreckten Arm des Schöpfers abweisen wird. Doch Gott sei Dank, nicht alle. Nun, wir haben einen prophetischen Ausblick, was auf diesem Planeten geschehen wird. In Matthäus 24. Die Leute werden jetzt sagen, Erdbeben hat es schon immer gegeben. Es hat schon immer Hungersnöte gegeben. Es hat schon immer Kriege gegeben. Aber nicht in diesem Maße, wie wir sie jetzt haben. Nehmen wir nur einmal Erdbeben. Die gleichen Messinstrumente, die Erdbeben überwacht haben, beobachten sie mit viel größerer Häufigkeit und mit einer Stärke, wie man sie sich vorher nicht vorstellen konnte. Ich meine Erdbeben in jüngster Geschichte, die sich vielleicht einmal im Jahrtausend ereignen, treten eins nach dem anderen auf. Also wer hat schon jemals von Erdbeben gehört, die die Stärke 9 auf der Richterskala erreichten? So etwas gab es noch nie. Und die Tornados, die Stärke, die Tornados heute haben, ist einfach schwindelerregend. Ein derartiges Phänomen trat vielleicht alle paar hundert Jahre einmal auf. Jetzt packt man sie in einen kurzen Zeitraum. Und sie richten Verwüstung auf der Erde an. Das sind Zeichen der Zeit. Es wurde vorhergesagt, dass das geschehen würde. Und wenn man sieht, wie diese Dinge geschehen, nun, dann muss der Leser doch glauben. Was ist mit Hungersnöten? Hungersnot gibt es auf der ganzen Welt. Es ist wie eine Epidemie. Was Krankheit angeht, Krankheiten nehmen proportional zur Bosheit auf diesem Planeten zu. Überall auf der Welt kommen neue Krankheiten, die wir uns nicht einmal vorstellen können. In der Vergangenheit waren Viren weitgehend auf die Spezies beschränkt, die ihren Wirt bildeten. Katzengrippe kam bei Katzen vor, Pferdegrippe kam bei Pferden vor, Schweinegrippe kam bei Schweinen vor, Vogelgrippe kam bei Vögeln vor. Heute ist das nicht so. Heute überschreiten sie die Spezies. Nicht nur eine Vielzahl der Tiere, sondern auch der Mensch ist von diesen Krankheiten betroffen. Krankheiten nehmen exponentiell zu. Antibiotikaresistenzen schränken unsere Möglichkeiten, Krankheiten zu bekämpfen, immer mehr ein. Wir haben ein schwerwiegendes Problem auf diesem Planeten. Aber Gott sagte diese Dinge vorher. Und er gab Alternativen. Wir können uns inmitten des Chaos ein besseres Leben wählen, so wie Daniel sich entschied, inmitten der babylonischen Verwirrung ein besseres Leben zu führen. Und das ist eine Frage der Entscheidung. Wir können jetzt nicht mehr vor dem Bösen kapitulieren und mit dem Strom mitschwimmen. Wir müssen jetzt die Entscheidung treffen, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Und das können wir nur tun, indem wir die Liebe Gottes annehmen, samt der Erlösung, die uns in seinem Sohn angeboten wird. Ganz egal, in welchem Zustand der Planet sich befindet, ganz egal, welches Chaos auf diesem Planeten herrscht, es gibt Hoffnung und eine Zukunft.
Somit veranschaulichte die Umgebung des heiligen Paares eine Lehre für alle Zeiten, dass man wahres Glück nicht im übermäßigen Aufwand findet, sondern durch Gottes geschaffene Werke in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn die Menschen bei aller Einfachheit mehr Wert auf das Echte legen, kämen sie der Absicht Gottes bei ihrer Erschaffung viel näher. Äußere Pracht und ehrgeiziges Streben schenken niemals Zufriedenheit. Verständige finden wahre, erhebende Freudenquellen, die Gott allen zugänglich gemacht hat.
Diese Welt war wunderbar geschaffen. Und wir können die Überreste dieser Herrlichkeit sehen. In den Blumen, in den Geschöpfen, die auf diesem Planeten umherstreifen. Aber uns wird auch gesagt, dass die Erde wie ein Kleid zerfallen wird und ihre Bewohner dahinsterben werden wie Fliegen. Wir werden Zeugen davon. Wir sind Zeugen, dass die Welt in einem chaotischen Zustand ist. Das Blut und die Tränen und all die Härte und Rohheit der Menschen ist so offensichtlich, egal wohin wir schauen. Man kann keine Nachrichten anschalten, ohne von der Mentalität der Menschheit heutzutage geschockt zu sein. Gott hat eine Zeit gesetzt. Es wird eine Zeit kommen, wenn diese Sache, die Sünde heißt, aus dem Universum ausgelöscht werden muss. Wir haben dieses kurze Leben, um eine Entscheidung zu treffen. Gott hat eines versprochen. So wie wir eine kurze Zeit haben, um eine Entscheidung zu treffen, hat auch der ganze Planet eine kurze Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Denn Gott wird die Sünde nicht für alle Ewigkeit als einen Schandfleck in seinem Universum und als einen Makel auf seiner Schöpfung dulden. Er versprach also, wenn wir die Dinge sehen, von denen er vorhergesagt hat, dass sie geschehen würden, sind es Zeichen, dass er wiederkommt und den ganzen Vorgang beendet. Ich sehe all das und ich glaube aus tiefstem Herzen, von ganzer Seele und mit allem, was ich bin, dass der Schöpfer des Universums sich darauf vorbereitet, sein hohepriesterliches Gewand auszuziehen und sie für ein königliches Gewand einzutauschen. Und dass er mit Macht, Herrlichkeit und Majestät zu dieser Erde zurückkehren und dieses Problem in Ordnung bringen wird. Er wird in die Geschicke der Menschen eingreifen. Er wird ein zweites Mal kommen. Er wird kommen, um seine Erlösten zu holen. Diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, von seiner Gnade veredelt zu werden. Und leider werden die, die an der Sünde festhalten, die Konsequenzen erleiden müssen. Denn die Sünde ist ein verzehrendes Feuer. Wenn man an der Sünde festhält, wird man leider zusammen mit der Sünde vernichtet werden. Triff also eine Wahl. Entscheide dich, du hast nichts zu verlieren. Triff die Entscheidung, den Pfad der Gerechtigkeit zu wählen und die einzige Hand zu ergreifen, die dich retten kann. Er kommt bald, um die Welt wiederherzustellen und um unseren Charakter für eine wunderschön geschaffene Welt wiederherzustellen.
Der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, der wie vor Alters einherzog, ändert sich nicht. Bei ihm ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis.
Manchmal werde ich gefragt, was ich persönlich bei diesen Themen empfinde. Nun, ich denke wissenschaftlich. Wenn man wissenschaftlich denkt, dann schließt man von der Ursache auf die Wirkung. Ich weiß, dass dieses Wort Liebe sehr, sehr viele Facetten hat, an denen viele Emotionen hängen. Und es ist gut, diese Emotionen zu erleben. Und ich habe auch euphorische Momente der Wertschätzung und Liebe. Aber der Kern der Liebe ist ein Prinzip. Liebe ist ein unverrückbares Prinzip, auch wenn der Himmel einstürzen sollte. Daher ist Gott, der der Inbegriff der Liebe ist, ein Gott der Prinzipien. Was ich bei Gott besonders schätze, ist, dass er sich bis auf die Ebene niederbeugte, wo ich mich befand. Auf eine fleischliche Ebene, die alles, was mit Gott zu tun hatte, völlig ablehnte. Und er beugte sich nieder, nimmt diese Hand, zieht sie aus dem Zerfall heraus und setzt sie zusammen mit Engelwesen auf eine Ebene? Das ist für mich kaum zu begreifen. Wenn ich mir die kleinen Dinge betrachte, die man im Alltagsleben sieht, die Kleinigkeiten, die unbemerkt geschehen, was man in einem freundlichen Blick oder einer freundlichen Geste sieht, und man merkt, dass jede freundliche Geste vom Geist Gottes inspiriert ist, dann kann unsere Wertschätzung für ihn doch nur zunehmen. Ich kann es nicht erwarten, das Angesicht Gottes zu sehen.
Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Gesetz sind Liebe. So war es immer, so wird es immer sein. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Die Schönheit der Erde ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Wir nehmen sie wahr an der großartigen Bergwelt, den hochaufragenden Bäumen, wie an dem sich öffnenden Knospen und herrlichen Blumen. Alle reden zu uns von Gott. Auf jedem Blatt im Walde, auf jedem Stein im Gebirge, im leuchtenden Stern, auf der Erde, in der Luft und am blauen Himmelszelt stand Gottes Name geschrieben.